that is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.
Hallo, hier ist Axel.
Und hier ist Mirko.
Ja, wir sind heute wieder bei Arkham Insiders.
Auf ArkhamInsiders.com.
Genau, und wir machen weiter in Lovecrafts Lebenslauf.
Genau, wir haben in der letzten Folge ja uns mit Lovecrafts Schulzeit beschäftigt, über Großvater Whipples Tod gesprochen und über die Art und Weise, wie sich Lovecrafts Leben in dieser Zeit verändert hat. Wir wollen heute noch ein bisschen über die Ereignisse reden, über das, was passiert ist, über das, was er gemacht hat, bis ungefähr zum Jahr 1908. Das Jahr 1908 ist darum ein wichtiges Jahr, weil er hier einen besonders schweren nervösen Zusammenbruch hatte und eigentlich die Highschool hätte abschließen sollen. Und wie wir gehört haben, hat er das ja nicht gemacht. Das geht dann diese Zeit bis 1913 über, die S.T. Joshi sagt, dass man hier a virtual blank in the life of H.P. Lovecraft hat. Aber bis wir dahin kommen, wollen wir uns noch unterhalten über die Dinge, die er als Jugendlicher gemacht hat.
Richtig, du hast ja eben schon den Tod von Grandpa Whipple erwähnt. Der war am 28. März 1904 an einem Schlaganfall gestorben. Ja, und als hätte Lovecraft das bereits vorausgeahnt oder vorausgesehen, hatte er Anfang des Jahres schon seine Arbeiten sowohl am Rhode Island Journal of Astronomy als auch an der Scientific Gazette eingestellt. Hatte versucht, die nochmal im Sommer 1904 zu reaktivieren, es dann aber nach einigen Wochen wieder bleiben lassen und nahm diese Arbeiten dann auch erst 1905 wieder auf. Das hieß natürlich nicht, dass er generell oder in irgendeiner Art das Interesse an der Wissenschaft verloren hätte. Also er beschäftigte sich in der Folgezeit auch mit Chemie. Er hielt zum Beispiel ein Spintariskop, womit man vereinfacht gesagt radioaktive Strahlen sichtbar machen kann. Also war auch nicht ganz ungefährlich. Er hat nämlich auch aus dieser Zeit ein bleibendes Andenken erhalten. Er hat sich eine gefährliche Brandverletzung zugezogen, die an einem Finger, und der Finger konnte letztendlich nur gerettet werden durch die Behandlung eines Arztes, nicht irgendeines Arztes. Das war sein eigener Onkel, Dr. Franklin Chase Clark, der Ehemann seiner Tante Lillian, zu dem wir nachher aber auch noch kommen werden.
Ja.
Genau. Wie gesagt, sein wissenschaftliches Interesse riss nicht ab und du hast vorhin noch einen ganz interessanten Apparat erwähnt.
Ja, wir hatten uns vorher über die Zeit und über das unterhalten, was wir machen wollen. Und tatsächlich, Lovecraft selber hatte einen sogenannten Edison-Phonographen. Das ist eine natürlich von Thomas Alva Edison erfundene Maschine, die er 1877 als Patent angemeldet hat. Und mit dieser Maschine konnte man die eigene Stimme aufnehmen. Lovecraft hat einige Aufnahmen von seiner Stimme gemacht und wollte tatsächlich, naja, das sagt er jedenfalls spaßeshalber in einem Brief von 1918, dass er eine Art Gesangskarriere angestrebt hat. Das war natürlich nicht ernst gemeint, aber bedauerlicherweise besitzen wir diese Tonaufnahmen von Lovecrafts Stimme leider nicht. Es wäre wirklich zu witzig gewesen, das mal zu hören, denn die Beschreibungen seiner Stimme reichen ja von einem Piepsen, von einer hohen Fistelstimme bis hin zu einer sehr, sehr angenehmen, moderaten Stimme.
Richtig, das ist auch so ein typisches Beispiel, wie sehr sich die Aussagen in Bezug auf Lovecraft teilweise unterscheiden. Es ist genauso, wie du sagst. Teilweise wird er mit so einer Fistelstimme beschrieben, teilweise erzählen Leute, dass es eine ganz normale Stimme war. Also da muss man halt immer vorsichtig sein mit einem endgültigen Urteil. Also vor allem darf man da natürlich überhaupt keine Rückschlüsse auf seine Person, auf sein Verhalten oder sonst was schließen.
Auf keinen Fall. Er hat auch sich bei allem, was wir gehört haben, dass er sich da ein wenig exaltiert, ein wenig snobistisch, ein wenig gentlemanlike verhalten hat, hat er allerdings aber auch Aktivitäten gemacht, die ein ganz normaler Junge gemacht hat. Er hat Sherlock Holmes gelesen und dann schließlich die Providence Detective Agency gegründet, zusammen mit den Monroe-Brüdern, von denen wir ja auch schon gehört haben. Ja, diese auf Sherlock Holmes quasi basierende Detektei hatte auch sehr, sehr strenge Regeln. In einem Brief schreibt er halt, dass eine Standardausrüstung gefordert war, wie eine Polizeipfeife, ein Vergrößerungsglas, eine Taschenlampe, Handschellen natürlich und sogar Waffen, einen Revolver, er hatte sogar einen echten Revolver, eine Marke. Und die hatte er, eine Polizeimarke, genau, Tin Badge steht hier. Und das hatte er tatsächlich sogar noch bis zum Ende seines Lebens behalten. Also er wäre jederzeit in den aktiven Dienst seiner eigenen Detektei zurückgekehrt, dessen bin ich absolut sicher. Und was auch interessant ist, ist, dass die damals ein Periodikum gelesen haben, eine Zeitschrift, die nannte sich The Detective. Und das ist ein Magazin, das zwischen 1885 und 1922 erschienen ist und nannte sich Official Journal of the Police Authorities and Sheriffs of the United States. Und da standen tatsächlich gesuchte Leute drin. Es wurde über Kriminalfälle berichtet. Und das kann man sagen, war eine Fachzeitschrift, die sie höchstwahrscheinlich in der öffentlichen Bibliothek durchgelesen haben.
Also so ein Real Crime Element sozusagen.
Ja, so ungefähr Aktenzeichen XY ungelöst. Das haben die sich dann als Grundlage genutzt. Und das finde ich eine wunderbare kleine Anekdote. Gelesen hat er viel Sherlock Holmes und allerdings nicht nur Sherlock Holmes, sondern tatsächlich auch richtig blutige Sachen, die in den Monthly Magazines, auf die wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Das ist ein ebenfalls sehr interessantes Thema, wo es wirklich ein bisschen hardboiled, ein bisschen brutaler zuging. Das waren auch seine Lektüren in dieser Zeit und die haben ihn sicherlich inspiriert, hier mit 13 Jahren eine Detektei zu gründen. Allerdings, das ging mir zum Beispiel nicht anders. Da hat das Yps Magazin, es sei gelobt, auch gut geholfen. Die haben nämlich auch alle paar Monate eine Detektivserie herausgebracht.
Genau, das erscheint ja mittlerweile auch wieder. Die erste Ausgabe hätte man sich sofort sichern müssen. Also die war innerhalb weniger Stunden jetzt der Neuerscheinung ausverkauft und wird wahrscheinlich auch irgendwann eine gesuchte Rarität darstellen.
Ja, es gibt das Zeppelin auch wieder, das Schwarze.
Ah, okay.
Ja. Ich warte auf die Detektivserie, um meine Arbeit endlich wieder aufnehmen zu können.
Im Moment mal, heißt das, dass du dann weniger Zeit für Arkham Insiders haben wirst?
Natürlich nicht.
Ich protestiere. ich wollte eben noch nachreichen, Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, der ist ja, oder hat ja, wie bekannt ist, seine Sherlock Holmes-Geschichten nur des Geldes wegen geschrieben. Er selbst war gar nicht so glücklich mit dieser Figur. Ja. Und wird auch erwähnt in Lovecrafts Die Literatur der Angst, allerdings jetzt ohne nennenswert hervorgehoben zu werden. Also Lovecraft scheint dann später jetzt auch nicht so eindringliche Leseerfahrungen mit Conan Doyle gemacht zu haben. Er hat ja neben Sherlock Holmes auch einige richtige, in Anführungszeichen, fantastische Geschichten geschrieben. Vor allem die Stories um den Professor Challenger gehen ja teilweise in eine ganz andere Richtung, sind extrem unterhaltsam, auch sehr amüsant und sprechen teilweise soziale und auch ökologische Themen der Zeit an. Aber wie gesagt, findet man so, was ich bis jetzt gesehen habe, bei Lovecraft erstmal keine herausragenden Hinweise mehr auf diesen Autor.
Das ist richtig. Er hat auch noch was anderes gelesen, sehr gerne, und zwar Abenteuerbücher von einem gewissen Kirk Monroe. Dieser Kirk Monroe schrieb Bücher für Jungs, also richtige Abenteuerromane. 37 Bücher hat er geschrieben in den Jahren 1887 bis 1905. Wir wissen allerdings nicht, ob er mit den Monroe-Brüdern, den Freunden Lovecrafts, in irgendeiner Weise verwandt war. Wir konnten es nicht rausfinden. Wenn jemand einen Hinweis drauf hat, einfach gerne einen Kommentar auf unserer Seite setzen. Das würde uns sehr, sehr freuen, denn ich finde das interessant. Und in dem Buch Snowshoes and Sledges von Kirk Monroe wird ein kleiner Ort erwähnt in Alaska. Dieser Ort heißt Enwick. Die Monroes und vor allen Dingen H.P. Lovecraft haben ein kleines Miniaturdorf gebaut, das sich New Enwick nannte.
Genau, sie hatten vorher schon so einen Fantasiebahnhof errichtet und in Erweiterung dessen gründeten sie dann eben diesen Stützpunkt Enwick, der auch militärischen Charakter hatte. Also der sollte dazu dienen, die Indianerüberfälle abwehren zu können. Und das war so um 1901. Und was ich hier bemerkenswert finde, ist, dass dieses New Enwick relativ lange bestanden hat. Also Lovecraft hat das auch nach Grandpa Whipples Tod wieder in Angriff genommen und als sie umgezogen waren in der Angel Street, haben sie auf einem benachbarten Grundstück, das leer stand, haben sie eben die Anlage ausgebaut, erweitert. Das wurde richtig gärtnerisch gestaltet. Es wurden Wege angelegt, Sitzbänke aufgestellt. Es befand sich eine Sonnenuhr da drauf. Und tatsächlich betrieb Lovecraft dieses New Anvik, bis er 17 Jahre alt war. Dann wurde ihm schlagartig bewusst, dass er eigentlich viel zu alt ist für so ein Kinderkram und hat es an einen Jungen aus der Nachbarschaft abgegeben, das Ganze.
Das ist ein feiner Zug von ihm. Aber du sagtest auch, diese Anlage ist ja relativ lange unangetastet geblieben. Und das heißt, niemand ist hingegangen und hat sie zertrampelt. Und ein anderer Ort wäre zu erwähnen, das wäre das Great Meadow Country Clubhouse, das sich in dem Dorf Rehoboth, 8 Meilen von Providence entfernt, tatsächlich schon in Massachusetts befindet. Das ist ein altes Gebäude, das von einem Bürgerkriegsveteran namens James Kay aufgebaut worden ist. Die Jungs haben daraus tatsächlich so eine Art Clubhaus gebaut. Lovecraft selber berichtet, als er zusammen mit Harold Monroe 1921 mal wieder dahin gefahren ist, dass dieses Haus so gut wie unangetastet geblieben ist. Dass man, dass niemand genau dort Vandalismus begangen hat.
Ja, er berichtet auch, dass sie seinerzeit als Jungen noch ihre Namen mit Kieselsteinen in den noch nassen Zement des Kamins reingedrückt hatten und dass selbst diese Kieselsteine noch erhalten waren.
Ja, auch faszinierend, dass ein solches Gebäude da nicht marodiert oder sabotiert worden ist.
Nein, es gab eben noch keine Urban Explorer und irgendwelche Ghost Hunter zu der Zeit.
Richtig, da war was. Was er auch gemacht hat im Jahr, da war er 11 Jahre alt, das ist die Blackstone Military Band.
Ja, er hat dort ein Blasinstrument namens Sobo gespielt, wozu ich weiter gar nichts sagen kann. Also ich habe bei YouTube, vielleicht können wir das also auch bei den Shownotes als Link reinsetzen. Irgendein Typ gibt es da, so ein Dixie-Jazz-Musiker, der eine Sammlung von Sobos präsentiert.
Von Sobo, das ist eine Art Horn zum Reinpusten, nicht wahr? Ein großartiger Blog, den wir auch schon mal erwähnt haben in einer unserer früheren Episoden, ist Lovecraft and His Legacy. Und wenn man eingibt bei dieser großen Suchmaschine Sobo und Lovecraft, Sobo Instrument und Lovecraft, sicher ist sicher, dann findet man tatsächlich einen kleinen Artikel darüber, was das Sobo ist und wie Lovecraft es gespielt hat. Er war also da durchaus musikalisch und er scheint das auch richtig gemocht zu haben.
Ja, man muss auch sagen, Lovecraft war überhaupt ein Freund populärer Musik. Er hat es selbst Zeit seines Lebens bedauert, dass er nicht so einen richtigen Zugang zur klassischen Musik hatte. Aber er war zum Beispiel auch ein Schlagerfan und hat immer irgendwelche Schlager vor sich hingepfiffen.
Richtig, und er konnte sich sehr gut an diese ganzen Schlager erinnern, an die Gassenhauer und dergleichen. Das war ihm tatsächlich gar nicht so verhasst, wie man es vermuten würde. Was er wohl, nicht so ganz genossen hat, war klassische Musik.
Was für Musik?
Klassische.
Ja, richtig, genau.
Das ist die richtige
klassische Musik. Ja, klar, seine Geigenstunden waren ja auch nicht von Erfolg erkrönt, oder?
Richtig.
Ja, wo wir gerade auch bei den beiden Monroe-Brüdern sind, Lovecraft war auch derjenige, der die so ein bisschen an die Wissenschaft herangeführt hat. 1906 steht zum Beispiel im Rhode Island Journal, dass einer der beiden Brüder Harold Monroe, eine weitere meteorologische Station aufgemacht hat. Und seit 1904 bestand auch schon eine weitere Vereinigung, die sogenannte Providence Astronomical Society, der Lovecraft, wie könnte es anders sein, als Präsident vorstand. Die Mitglieder wurden dazu angehalten, astronomische und meteorologische Tagebücher zu führen und es wurden auch Vorträge abgehalten in einer Lokalität, die nannte sich Eastside Historical Club, und aber auch hier darf man annehmen, dass es sich um eine Einrichtung von Lovecraft und seinen Highschool-Freunden handelte.
Das ist so eine schöne Freizeitbeschäftigung. Natürlich. Lovecraft selber hatte ja das Rhode Island Journal of Astronomy gegründet und arbeitete da auch wieder dran. 1905 in der Oktoberausgabe sagte er, dass das Rhode Island Journal of Astronomy tatsächlich diverse Konkurrenten bekommen hat. Und einer dieser Konkurrenten war auch Chester Pierce Monroe, der allerdings sich in der Wissenschaft klugerweise nicht so sehr hervorgetan hat. Denn da war Lovecraft einfach unschlagbar. Aber Lovecraft lobt die Bemühungen seiner Freunde auch in den höchsten Tönen in seiner eigenen Zeitschrift.
Ja, ich denke, so muss man das auch sehen. Also das war vielleicht weniger Konkurrenz, sondern in gewissem Sinne auch eine Huldigung an Lovecraft. Das waren einfach Nachahmer, die natürlich nicht mit seinem Standard mithalten konnten. Also der abtrünnige Monroe-Zögling hat ja auch seine Arbeiten wieder eingestellt und hat sich wieder an Lovecraft drangehangen.
Stimmt. We have not been able to continue this paper and have failed. Schreibt er selbst. Ja, dann gibt es eine interessante Sache, die auch im Rhode Island Journal drin stand. Das war ein Wettbewerb.
Ja, du meinst bestimmt den Wettbewerb, den ein New Yorker Anwalt ausgeschrieben hatte. Da
Richtig,
ging es
genau
um
den.
die Wettervorhersage des Monats. Nein, es ging generell um die zutreffendste Wettervorhersage, wenn ich das richtig erinnere. Ja, und das ist auch war natürlich eine weitere Beschäftigung, die Lovecraft nicht auslassen konnte, die Meteorologie. Also damit hatte er schon Ende 1903 begonnen und er machte 1904, 1905 lokale Wettervorhersagen für Providence, besaß natürlich auch ein relativ ansehnliches Studio mit diversen Instrumenten, Thermometer, Hygrometer, um die Luftfeuchtigkeit zu bestimmen, ein Sturmglas. Und das ist interessant, weil das Phänomen der privaten Wettervorhersage hat vor allem in der Landwirtschaft eine lange Tradition. Ich selbst komme ja aus einer ländlichen Gegend und da war mal ein Bericht in der Zeitung über einen Bauern oder über eine Bauernfamilie, die bereits seit mehreren, über mehrere Generationen Wettertagebuch führen. Das ist irgendwie auch einleuchtend, weil die müssen natürlich irgendwie die Zeiten für Aussaat und Ernte bestimmen können und waren vor dem Hintergrund einfach darauf angewiesen, einigermaßen verlässliche Aussagen über das Wetter machen zu können. Und angeblich sind daraus auch die sogenannten oder die viel geschmähten oder gerühmten, wie auch immer, Bauernregeln entstanden.
Und die 100-jährigen Kalender, die haben doch auch was damit zu
Richtig,
tun,
genau,
gell?
die kommen auch aus
Ja.
der Richtung.
Eine Sache, die man am Rande erwähnen kann: Lovecraft selber hat, das berichtet Paul Cook, den Old Farmer's Almanac gesammelt. Das war in der Tat eine Zeitschrift, die neben der Bibel am häufigsten in Farmhäusern anzutreffen war. Da stand auch wirklich alles drin. Wann muss man was aussehen und wie wird das Wetter werden? Und er hatte da eine sehr, sehr stattliche Sammlung, die natürlich auf seinen Großvater zurückging. Und es gibt eine wunderschöne Anekdote, wie Paul Cook und Lovecraft durch die verschiedenen Antiquariate getigert sind, um ihre Sammlungen zu vervollständigen. Und Paul Cook, glaube ich, sagt sogar, dass Lovecrafts Sammlung eine der vollständigsten in Neuengland gewesen ist. Vor ein paar Tagen lief eine Folge von Storage Wars auf dem Biography Channel. Und da hat der Auktionator einen Raum verkauft und Victor, das ist einer der Typen, die dort mitbieten, hat eine ganze Sammlung von Old Farmers Almanacs gefunden. Und der Antiquar, dem er die gezeigt hat, der sagte, so viel sind sie nicht wert, etwa $10, obwohl sie tatsächlich aus dem vorvorigen Jahrhundert stammten. Die haben damals oft in den Toilettenhäuschen gehangen. Und da hat man das nicht nur gelesen und erbauliche Lektüre geführt, sondern durchaus auch einfach mal das Titelblatt zweckentfremdet. Das finde ich ebenfalls sehr interessant. Und das war eine Sache, die Lovecraft auch neben seinem Schreibtisch liegen hatte. Da sind natürlich auch Wettervorhersagen und dergleichen drin.
Richtig, genau. Also da ist eine Verbindung da und auch ansonsten hat er ja in seinen Geschichten, kommt er auch immer wieder auf die Volkskunde Neuenglands zu sprechen, vor allem solche Dinge wie Aberglauben. Und ja, vor dem Hintergrund wird das vielleicht auch eine ergiebige Quelle gewesen sein, diese Fachzeitschrift.
Ein anderes Hobby, mit dem er sich beschäftigt hat, war, er war ein Amateurdrucker und bot seine Dienste an, Karten und Visitenkarten und ähnliches zu drucken.
Stimmt, er hatte den Hektographen, den hatten wir schon erwähnt, das war dieser Matrizendruck und besaß tatsächlich aber auch eine Zylinderpresse. Und 1905 verkündet er auch, dass er jetzt im Besitz dreier Pressen und fünf neuer Schriften sei. Ja, wie du sagtest, er hat Visitenkarten gedruckt, was anderes nicht, aber die eben in erlesener Qualität, wie er selbst in einer Anzeige vermerkt, war aber, diese Beschäftigung der war keine lange Lebensdauer beschieden. Die hat er 1906 wieder aufgegeben, hat seine Druckerei verscherbelt.
Ja, und sozusagen eine grobe Überleitung, Printing, ja, Amateur Printing. 1906 im Mai wurde das erste Mal wirklich professionell etwas von ihm gedruckt, was er nicht selber in irgendeiner seiner kleinen Druckereien gemacht hat, sondern ein Brief von ihm, und zwar im Providence Sunday Journal, erschienen am 3. Juni. Geschrieben hat er das am 27. Mai, und es geht tatsächlich um ein astronomisches Thema. No Transit of Mars heißt das erste, was von ihm gedruckt erschienen ist. Es ist ein Brief, es ist ein Leserbrief und es ist ein wissenschaftliches Thema der Astronomie.
Ja, wir haben es auch schon mehrfach erwähnt, und es macht auch nochmal Sinn, das an dieser Stelle zu erwähnen. Lovecraft hatte zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch ernsthafte Ambitionen, sich als Wissenschaftler zu verdingen und auf diesem Feld auch seine Früchte zu verdienen. Und ja, diese ersten Schreibversuche, die professionell gedruckt wurden, beziehungsweise sein Bemühen, auch die professionell unterzubringen, sprechen eben auch dafür, dass er ganz klar sich in diese Richtung gesehen hat und von einem Verfasser unheimlicher Geschichten von Weird Tales war noch überhaupt nicht die Rede.
Das nächste, was er geschrieben hat und was auch veröffentlicht worden ist, war tatsächlich ein Brief an den Scientific American, was ja auch keine kleine Zeitschrift ist. Erschienen im August 1906, geschrieben im Juli. Und auch da ging es um Astronomie, nämlich die Transneptunian Planets, heißt der Leserbrief. Und kurze Zeit später fängt er an, seine Kolumnen für den Patuxent Valley Cleaner zu schreiben.
Ja, das ging auch im Juli oder Juni 1906 los, und er hat auch noch für die andere Zeitschrift Providence Observer, hieß die so? Genau, da hat er eben auch noch Fachartikel geschrieben. Aber vielleicht noch zu dem Brief, den er an Scientific America im August geschrieben hat. Da schlägt er verschiedene Methoden vor, um neue Planeten außerhalb des Sonnensystems zu erkennen. Und tatsächlich wurde ja kurz darauf Pluto entdeckt. Und Pluto wiederum, auf den nimmt Lovecraft ja in seiner späteren Erzählung Bezug. Der Flüsterer im Dunkeln, The Whisperer in Darkness. Also, selbst wenn er das zu dem Zeitpunkt noch nicht vorgehabt hatte, unheimliche Geschichten zu schreiben, beziehungsweise das mal so ambitioniert zu betreiben, er hat dann eben doch bald auch damit angefangen, wie wir gleich sehen werden. So spielen eben diese Jugenderlebnisse immer wieder auch dann in sein späteres literarisches Werk mit rein.
Ja, es war 1930, als der Pluto entdeckt worden ist. Und diese Vorwegnahme ist interessant, denn er hat Pluto, naja, ihm jetzt zu unterstellen, er hätte den Pluto angenommen oder vermutet, wäre ein bisschen viel verlangt. Aber tatsächlich erwähnt er einen weiteren Planeten und er nennt ihn Yugoth und schreibt den Sonettzyklus Fungi from Yugoth. Und damit ist nicht Pluto gemeint, aber er hätte sich gut vorstellen können, dass es ein weiterer Planet existiert, sehr, sehr weit außerhalb. Und er nannte ihn Yugoth. Dass es später Pluto war, war eine andere Sache. Aber das finde ich auch interessant. Ja. Und es war übrigens, das war mein Fehler, gerade eben Providence Tribune heißt es.
Okay.
Nicht Providence Observer, aber Kleinigkeit am Rande. Dann, er durfte ja, das wissen wir ja von einer früheren Folge, wo wir uns mit der Astronomie beschäftigt haben, ins Universum natürlich auch, aber vor allen Dingen ins LAT-Observatorium der Brown-Universität. Das war Winslow Upton, der ihn dort hineinließ, ein Freund der Familie. Und er hat ihm tatsächlich den Astronomen Percival Lovell vorgestellt, der eine Rede, der eine Vorlesung hielt an der Brown-Universität. Und Lovecraft hatte ein bisschen Bammel davor, weil er einen Gegenartikel zu einem von Lovells Aufsätzen geschrieben hat. Da war er jetzt ein bisschen nach dem Motto, möglicherweise bekomme ich gleich Ärger, aber das Treffen ist wohl offensichtlich ganz gut verlaufen. Lovecraft durfte weiterleben und auch weiter schreiben, denn er kaufte sich tatsächlich 1906 eine Remington, allerdings keine originale, sondern eine nachgebaute Remington, eine Schreibmaschine. Und es steht zu vermuten, er hasste das Schreibmaschinenschreiben seit den ersten Tagen. Aber es steht trotzdem zu vermuten, dass er da ein wenig dazu gezwungen wurde, weil die Zeitschriften und Zeitungen, für die er schrieb, etwas professionellere Vorlagen brauchten. Und man muss noch erwähnen, dass tatsächlich die Artikel, die astronomischen Artikel, begleitet worden sind von eigenen Zeichnungen, und die sind teilweise auch in diesen Zeitschriften veröffentlicht worden.
Okay.
Das nächste. Wichtige Leute. Nach dem Tod des Großvaters traten ja zwei andere männliche Verwandte etwas näher in sein Leben und bildeten mehr oder weniger eine Art Vaterersatz. Und das waren die Ehemänner der beiden Tanten. Einmal war es Edward Francis Gamble, von 1869 bis 1936 hat er gelebt, und der von dir schon erwähnte Dr. Franklin Chase Clark, der von 1847 bis 1915 lebte.
Genau, den Edward Francis Gamble, das ist vielleicht ganz interessant, der war Herausgeber mehrerer Zeitschriften, also das Paar lebte in Cambridge, Massachusetts, und die, wie gesagt, gaben mehrere Zeitschriften heraus, unter anderem den Cambridge Chronicle, das Cambridge Tribune und den Boston Budget und Beacon, so hieß das Blatt, aber tatsächlich
Beacon.
Das heißt Beacon. Okay, Beacon. Bacon heißt Schinken, genau.
Bacon heißt Schinken. Als ich das erste Mal gelesen habe, war ich doch etwas verwundert, was das damit zu tun hat. Das ist tatsächlich ein Leuchtfeuer.
Ah, okay.
Aber wobei mir das andere Budget and Bacon sagt mir etwas mehr zu.
Ja, wahrscheinlich habe ich es auch deshalb so ausgesprochen.
Genau.
Aber tatsächlich hatte Lovecraft den besseren Draht zu dem Dr. Franklin Chase Clark. Also der war mehr so ein Mentor für ihn.
Ja, wobei Edward Gamble ihm das, als er 6 war, das griechische Alphabet beigebracht hat. Und möglicherweise hat ihn die Tätigkeit als Redakteur dazu inspiriert, selbst einige, das Rhode Island Journal zu gründen. Aber wie du ganz richtig sagtest, Clark ist wichtiger. Aber ich möchte noch eben einen anderen Verwandten erwähnen, nämlich tatsächlich gab es, kam aus der Ehe von der Gambwells ein Sohn hervor, das war Phillips Gamble, der Cousin H.P. Lovecrafts, der leider nur 18 Jahre alt wurde. Er starb tatsächlich Silvester 1916 an Tuberkulose. Aber die beiden begannen 1910 einen sehr, sehr umfangreichen Briefwechsel. H.P. Lovecraft schenkte ihm auch seine Briefmarkensammlung. Und Phillips hat mit seiner Korrespondenz wohl auch den Grundstein für H.P. Lovecrafts umfangreiches Briefwerk gelegt, das er selber 1912 wirklich begonnen und ausgebaut hatte. Und in einem Brief an Maurice W. Moe von 1931 lobt er Phillips wegen seiner intellektuellen Fähigkeiten in den allerhöchsten Tönen. Er schreibt sogar 2 Gedichte über seinen Tod. Das war mit die Initialzündung, und das fällt ja, wie wir ganz zu Anfang gesagt haben, in diese Virtual Blank Period hinein, wo Lovecraft ja nicht wirklich viel gemacht hat, aber er hat dann doch viel mit ihm korrespondiert. Und das ist zu erwähnen, weil er in einem anderen Brief später erwähnt, dass er eigentlich so kaum jemandem einen Brief geschrieben hat. Es war für ihn schon, kostete ihn Überwindung, eine Dankeskarte zu schreiben. Und trotzdem hat er da eine ganze Menge später geschrieben. Und offensichtlich war es Phillips Gamble, dem wir das zu verdanken haben.
Ja, okay, dann war das wahrscheinlich wirklich so eine Art Initialzündung. Also Briefe schreiben ist ja auch, wird ja auch als eigene literarische Tätigkeit anerkannt. Und es gibt ja einige Schriftsteller, die unter Umständen mehr Briefe geschrieben haben, als sie irgendwie Romane, Erzählungen, Gedichte oder sonst was verfasst haben. Lovecraft gehört wahrscheinlich zu ihnen oder ist wahrscheinlich einer der prominentesten oder einer, der es da auf die größte Masse an Briefen geschafft hat.
Eine Diskussion, die wir noch zu führen haben.
Ja.
Da gibt es viel zu sagen. Aber hier Dr. Franklin Chase Clark, der nach Whipples Tod tatsächlich eine Art Vaterersatz für ihn wurde, muss sagen, das hast du gerade erwähnt, die Gambwells lebten in Cambridge, waren aber offensichtlich auch sehr, sehr oft in Providence. Clark war eigentlich ein sehr, ja, ein respektabler Arzt, ein sehr renommierter Arzt. Er hat Lillian 1902 geheiratet, und er hatte eine Arztpraxis in Providence, auch das hattest du schon erwähnt. Der war aber auch respektabel, er war Polizeiarzt, er hat in einem Altenheim gearbeitet und er hat wahnsinnig viel Fachartikel über Medizin, Naturgeschichte und Genealogie veröffentlicht. Diese Sammlung kann man tatsächlich heute noch im Archiv der Brown sich angucken.
Okay. Was bei mir oder was bei ihm vielleicht am interessantesten war, was mir aufgefallen ist, dass er Lovecraft auch dazu anhielt, sich vielleicht weniger mit so Magazingeschichten zu befassen, sondern auch mit ernsthafter Literatur. Und in die Periode fallen dann ja auch Lovecrafts oder fällt Lovecrafts erste ernstzunehmende Erzählung nach seinen schriftstellerischen Versuchen, die er in der Jugendzeit unternommen hatte. Und zwar ist die Rede von der auch auf Deutsch erschienenen Erzählung The Beast in the Cave, zu Deutsch das Tier in der Höhle, die ist in dem Surkamp-Band in der Gruft erschienen. Der erste Entwurf datiert von 1904 und im April 1905 hat Lovecraft die Geschichte zu Ende geschrieben. Und ja, die werden wir natürlich im Einzelnen nochmal auseinandernehmen, besprechen. Ist für mich bis heute auch irgendwo noch eine der interessantesten Geschichten von Lovecraft. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er zu dem Zeitpunkt 14 Jahre war, aber beinhaltet schon einige wesentliche Elemente, ist noch teilweise so ein bisschen Poe beeinflusst. Ja, aber ist schon, also für einen 14-Jährigen, doch muss man der Sache schon Respekt zollen.
Das ist richtig. Dabei Beast in the Cave, das ist eine der wenigen Geschichten, die überlebt haben, denn in dieser Blank Period hat er wahrscheinlich eine Menge geschrieben, aber wie er es in einem Brief erwähnt hat, auch eine Menge vernichtet. Und nochmal auf die Briefe zurückzukommen, es gibt einen Brief von 1916 an Reinhard Kleiner. Das ist einer der Briefe, die am häufigsten zitiert werden. Der macht bei den Selected Letters im ersten Band 12 Seiten aus. Und wenn man sich dann die Hippocampus Press Ausgabe anguckt, Letters to Reinhard Kleiner, sind das ganze 17 Seiten. Und da ist irrsinnig viel autobiografisches Material drin. Alles, was er in den ersten 20 Jahren seines Lebens erlebt hat, wird hier angerissen, wird immer wieder erwähnt. Und das ist eine sehr ergiebige Quelle. Und hier spricht er auch in den höchsten Tönen von Dr. Clark, vergleicht ihre Unterhaltungen mit den Unterhaltungen zwischen Dr. Johnson und Boswell. Und er habe ihm geholfen, den letzten Schliff in seiner Prosa oder einen weiteren Feinschliff in der Prosa, in seiner eigenen Prosa zu haben. Er hat ihn, wie du sagtest, angehalten, mehr Klassiker, weniger Dime Novels zu schreiben. Und Clark selber war auch als Übersetzer tätig. Er hat Virgils Aeneas immer mal wieder übertragen, Homer, Lucrez, was für Lovecrafts philosophische Entwicklung unglaublich wichtig ist. Und er starb am 16. April 1915 an Hirnblutung und an der Bright'schen Krankheit. Und Lovecraft selber hat auch hier Elegien geschrieben, in denen er seine Bildung, seine Intellektualität und seinen enormen Einfluss hervorhebt. Und in der Elegie an Franklin Chase Clark, MD, schreibt er in den letzten Zeilen: "So tell me not that he no more remains, whose silent form no word responsive gives, his body sleeps, relieved of earthly pains. But he, the guiding soul, immortal lives." Also die Guiding Soul, das war ein enorm wichtiger Mensch für ihn.
Ja. Ja, überhaupt, 1915 ist er gestorben. Man muss ja da einfach mal konstatieren, dass Lovecraft so mit Mitte 20 schon einige Todesfälle aus der nächsten Verwandtschaft zu verkraften hatte. Ja. Und dass auch Leute waren, die ihm wichtig waren. Also sein Cousin, dann eben Dr. Clark. Grandpa Whipple sowieso, sein Vater war schon früh gestorben.
Ja. Richtig. Ja, das hat ihn ziemlich mitgenommen. Und er hat Clark auch einige Denkmäler literarisch gesetzt. Beispielsweise als Dr. Elijah Whipple in The Shunned House, wobei er mehr Züge von Clark trägt und trotz des Namen Whipple eine Mischung aus Großvater Whipple, Van Buren und natürlich Clark ist. Dann Dr. George Gamble Angell in Call of Cthulhu. Dr. Marinus Bicknell Willett in Charles Dexter Ward. Möglicherweise auch trägt Dr. Henry Armitage aus dem Dunwich Horror Züge von ihm und Dr. Nathaniel Winsgate Peasley in Shadow Out of Time trägt Züge von Dr. Clark. Das ist eigentlich, spricht es für sich selber, wie bedeutend der Mensch für ihn war. Er schreibt mehr immer wieder über seinen Großvater. Er erwähnt immer wieder Dr. Clark, immer weniger oder fast gar nicht seinen Vater, an den er sich kaum erinnern konnte. Aber wie wir das ja schon besprochen haben und es auch noch, hiermit sei es angekündigt, in einer weiteren Folge über die Eltern besprechen werden, der Einfluss des Vaters findet statt, wenn auch nicht offen.
Ja, es liegt eben in der Natur der Sache, dass dann andere Menschen oder andere Männer viel stärker eine Vaterrolle oder auch so eine anleitende Rolle in seinem Leben einnehmen konnten als der Vater, der schon relativ früh verstorben ist. Was du eben erwähnt hast, auch das finde ich immer hochinteressant, wie sehr Lovecraft Quellen aus seinem nächsten Umfeld für seine Geschichten benutzt hat. Also er war eben, das ist, habe ich auch schon in der ersten Folge gesagt, er hat es nie darauf angelegt, ein sogenannter professioneller Schriftsteller zu werden, der sonst wie recherchiert und dann die Ergebnisse seiner Recherchen seitenlang in irgendwelchen Romanen unterbringt, sondern nein, er hatte gewisse Vorlieben, Spezialitäten, die kamen mehr oder weniger aus seinem direkten Umfeld. Die hatten alle mit seinen Interessen zu tun, sei es Volkskunde, sei es Astronomie, Meteorologie. Und das hat er einfach, warum auch nicht, es war ja das Naheliegendste, das hat er eben zu Geschichten verarbeitet.
Ja, ich habe neulich in einem Podcast mitgemacht, in dem es um Träume im Hexenhaus ging. Da habe ich in dem Zusammenhang gelesen, dass S.T. Joshi diese Geschichte gar nicht gefiel. August Derleth gefiel sie nicht, obwohl er sie heimlich dann an Weird Tales verkauft hat. Es viele Kritiker der ersten und zweiten Generation mögen diese Geschichte nicht. Kenneth Hyde allerdings, der das Buch Tour de Lovecraft geschrieben hat, der mag die Geschichte und mir gefällt sie auch. Und was ich damit sagen will, ist, das, was du erwähnt hattest vorhin über Beast in the Cave und was wir auch in einigen Folgen vorher schon gesagt haben, dass in den frühen Erzählungen sehr, sehr viel der späteren Motive, der späteren Plots und der späteren Handlungsführungen bereits in den frühen Geschichten zu sehen ist und dass er das bereits geschrieben hat. Da sagte irgendeiner, er hat ein sehr eingeschränktes Motivfeld, er hat sehr eingeschränkten Stoff. Aber Kenneth Hyde sagt, naja gut, das mag ja sein, aber er baut diesen Stoff immer weiter aus. Er wird raffinierter, er wird großartiger, er wird detaillierter. Und das muss man auch immer wieder sehen, dass es gut sein kann, dass die Sachen schon früh angelegt worden sind und dass er das Thema variiert. Aber Variationen sind auch was Großartiges und die werden immer besser. Das kann man nicht von der Hand weisen. Tatsächlich hat er alle möglichen Sachen aus seinem Umfeld genommen und eingebaut. Manchmal als Insider-Jokes, die wirklich nur seine Freunde verstanden haben. Manchmal auch ganz konkrete Sachen, wie zum Beispiel in Call of Cthulhu. Einer seiner Freunde war Kurator in einem Museum in New Jersey. Da hat er Sachen, die er ihm berichtet hat, einfach genommen und in diese Geschichte eingebaut. Und das finde ich großartig, weil hier ist es mal wieder dieser Einsiedler-Mythos, der sagt, ja, der hat gar keine Ahnung und der ist weit weg. Nein, er war wissenschaftlich aktuell und hochgebildet, er kannte die Literatur seiner Zeit und er hat sofort reagiert, wenn ihm etwas interessant vorkam, hat das sofort genommen und in seine Geschichten eingebaut. Gutes Beispiel dafür, die eben erwähnten Träume im Hexenhaus, das ist Quantenphysik, da spricht er drüber. Und das sind Sachen, die in seiner Zeit aktuell diskutiert worden sind.
Eben, und in meinen Augen spricht diese Vorgehensweise nur für ihn. Und ich kann nicht verstehen, du hast eben das erwähnt, wie man so töricht sein kann und das als begrenztes Repertoire auslegen kann. Also das ist in meinen Augen ist das einfach nur Minimalismus. So, das ist was ganz Raffiniertes. Das kann man eben nur, wenn man so ein bisschen auch so ein feineres Empfinden hat, sich mit so einem relativ kleinen, in so einem relativ kleinen Themenkreis zu bewegen und den dann eben in verschiedene Richtungen zu variieren. Ja, das ist Minimalismus, das ist eine großartige Sache.
Ja, ich finde es auch prima, wenn man dann sagt, hey, das erkenne ich wieder aus der anderen Geschichte, aber hier macht er es, hier hat er sich weiterentwickelt, das ist doch auch wunderbar zu sehen.
Genau.
Wir müssen zum Ende kommen, wir sind schon wieder ein wenig über die Zeit, aber wir hoffen, es war interessant. Das war die Zeit bis 1908, in der nächsten Folge werden wir uns mit 1908 beschäftigen. Mit der Zeit, die danach kommt, mit der sogenannten Virtual Blank Period, die für Lovecraft offensichtlich prägender ist, als wir es von ihm selber wissen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich bin Mirko.
Ich bin Axel.
Und wir sind hier auf arkhaminsiders.com.
Und wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.